Hallo und herzlich willkommen zu die Teilzeitspießer und zwar heute zu einer etwas anderen und etwas besonderen Folge, denn ich bin alleine. Ihr müsst heute nur mit mir Vorlieb nehmen. Sina weiß davon tatsächlich noch gar nichts, aber die hat heute so viel Stress und wir haben es natürlich mal wieder nicht geschafft, vor dem Donnerstag, also dem berühmten Podcast-Donnerstag für unseren Podcast aufzunehmen. Deswegen sind wir wieder auf dem letzten Drücker und wir wollen aber die Folge heute auch nicht ausfallen lassen. Und es gibt sowieso ein Thema, über das ich ein bisschen was erzählen möchte, das glaube ich auch einige von euch interessiert, so habe ich zumindest aus sehr, sehr vielen Direktnachrichten schon rausgelesen, zu dem Sina eh nichts sagen könnte und im Zweifel wahrscheinlich einfach nur genervt nebendran sitzen würde. Ihr könnt euch schon vorstellen, was es geht. Und zwar geht es heute ums Thema Fahrräder. Aber nicht so nerdig, wie das normalerweise in meinem Leben der Fall ist, sondern es soll wirklich so ein bisschen euch auch helfen, weil ich bekomme wirklich, also ich würde sagen, mindestens 4 bis 5 Mal die Woche Direktnachrichten und ich bekomme bei weitem nicht so viele Direktnachrichten wie Sina, in denen es um irgendwelche Fahrradberatungen geht. Ich würde mich jetzt nicht, das einmal um es vorab zu sagen, als irgendwie Fahrradspezialisten, der das irgendwie beruflich macht oder so sehen, aber was ich eben durchaus kann und weiß, ist, ich habe einen ganz guten Überblick über den ganzen Markt und vor allem über verschiedene Dinge, die vor allem Familien betreffen, aber auch so im Alltag, ich sage jetzt mal in einem aktiveren Alltag mit Fahrrad und so eine Rolle spielen. Und da bekomme ich einfach immer wieder die gleichen Fragen, die ich heute mal so ein bisschen nacheinander beantworten möchte und da ein bisschen ins Detail gehen möchte, auf was ihr denn so achten müsst. Das heißt, wenn euch gerade oder grundsätzlich im Leben das Thema Fahrrad irgendwie am Herzen liegt, oder interessiert, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir ein bisschen zuhört. Und zwar, es geht in erster Linie bei ganz, ganz vielen darum, also die Grundprämisse ist sozusagen meistens, hey, ich habe Kinder, bin irgendwie alleinerziehend oder mit Familie oder wie auch immer. Wir wohnen so kleinstadtmäßig oftmals und wollen uns im Alltag eben mehr mit dem Fahrrad bewegen. Da gibt's ja grundsätzlich, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig zu wissen, für ganz viele Menschen hervorragende Möglichkeiten, erstmal an Fahrräder zu kommen, ohne da jetzt ein Vermögen dafür auszugeben. Weil für ganz viele, und das schwingt auch oft mit, ist vor allem der Preis für viele Fahrräder sehr abschreckend. Also gerade heutzutage, muss man ja ehrlich sagen, ist ein Fahrrad, das irgendwie ein bisschen was kann und wirklich auch im Alltag Spaß macht, sage ich jetzt mal, oder sinnvoll zu nutzen ist, einfach auch eine große Investition. Da werde ich jetzt auch gleich noch mal ein bisschen dazu drauf eingehen, aber das möchte ich als allererstes sagen. Mittlerweile muss man für ein gutes Fahrrad mindestens, also gerade jetzt, sagen wir mal, für ein gutes Fahrrad sollte man auf jeden Fall 1.000 Euro ausgeben, wenn man es neu kauft. Gebraucht kauft, ist auch was anderes, da gehe ich später nochmal drauf ein. Aber für ein normales Fahrrad würde ich so ungefähr 1.000 Euro ausgeben, mindestens für einen Einsteiger. Und für ein E-Bike würde ich tatsächlich nicht unter 2.000 Euro bleiben, weil einfach die Technik, die gerade in E-Bikes zum Beispiel verbaut wird, mittlerweile sehr, sehr teuer ist und in vielen Fällen auch gerechtfertigt teuer ist. Wovon ich wirklich grundsätzlich großen Abstand nehmen würde und wirklich einen großen Bogen drum machen würde, sind so, ich sage jetzt mal, so billige Baumarkt-E-Bikes für 699 Euro. Ich habe jetzt auch mit Joyce, unserem ehemaligen Au-pair, leider wirklich sehr, sehr schlechte Erfahrungen machen müssen. Da haben wir ein sehr günstiges E-Bike gekauft, weil sie einfach auch kein großes Budget dafür hatte. Für knapp 800 Euro, das war reduziert. Und es macht wirklich von Anfang an nur Probleme. Ich hatte es jetzt schon 3-mal in der Werkstatt, weil man im Rahmen der Garantie eben selbst nichts dran machen darf. Es macht immer wieder Fehlermeldungen, es schaltet sich automatisch aus, es ist einfach teilweise auch zu schwach an einem Hügel, an einem Anstieg. Also es ist wirklich sehr, sehr unbefriedigend und hat einfach meine Erfahrung der letzten Jahre nochmal bestätigt, dass man an dieser Stelle dann wirklich definitiv falsch Geld gespart hat. Weil 800 Euro sind auch viel Geld und wenn man sich dafür aber was kauft, was einfach weder Spaß macht, noch im Alltag wirklich einzusetzen ist, hat man wirklich nichts gewonnen. Dann lieber sagen, okay, ich nehme ein paar Euro mehr in die Hand und habe dann was, wo ich auch wirklich langfristig gesehen Spaß dran haben kann und vor allem, was auch mich nicht im Stich lässt, weil gerade wenn man das Fahrrad als Autoersatz sieht, je nachdem, wie man eben so lebt, ist es durchaus wichtig, da einfach ein zuverlässiges Fahrrad auch zu haben, ohne dass man da die ganze Zeit Angst haben muss, jetzt wieder irgendein Defekt, dann muss ich es in die Werkstatt bringen. Das ist sowieso ein Drama, muss man sagen, wenn man sich da nicht so sehr mit selbst auskennt. Auch da möchte ich gleich nochmal drauf eingehen. Aber ja, da lohnt es sich dann doch einfach ein paar Euro mehr in die Hand zu nehmen. Deswegen, das sind so zwei magische Grenzen. Wie gesagt, 1.000 Euro normales Fahrrad, 2.000 Euro E-Bike. Ab da kann man sagen, macht man schon mal nichts falsch. Wenn man denn auf so ein paar Sachen achtet. Eine wichtige Sache meiner Meinung nach, schaut, wenn ihr gerade im E-Bike-Bereich nach einem Fahrrad schaut, die Bosch-Motoren sind sehr, sehr gut, finde ich. Ich bin mehrere E-Bikes mittlerweile gefahren mit Bosch-Motoren, habe auch so im Bekannten- und Familienkreis da schon einige Räder mit empfohlen und aber auch einfach mir Erfahrungen da eingeholt. Die funktionieren gerade jetzt, die ganz neue Modellreihe funktioniert hervorragend und ist auch wirklich so leistungsstark, dass man da problemlos jeden Berg hochkommt oder auch mal dann, wenn es ums Thema Lastenräder geht, dann Spaß mit hat. Aber auch die älteren Bosch-Modelle mit entsprechend großen Akkus machen wirklich viel, viel Spaß und kann man nahezu uneingeschränkt empfehlen. Genauso ist es auch mit dem Shimano-Motor, sowohl die ältere Baureihe, die 6100 heißt sie, glaube ich, und aber auch jetzt die aktuelle EP8 und die Nachfolgemodelle davon funktionieren sehr, sehr gut. Die sind dann eher im Mountainbike-Bereich nochmal häufiger vertreten, aber auch da kann man wirklich nichts falsch machen mit. Genau. Viele so, ich sage jetzt mal so City-Räder, die dann oftmals zum Beispiel ohne Gangschaltung auskommen oder mit einem Nabenmotor das Ganze angetrieben ist. Oder was man online auch oft sieht, in vielfältiger Werbung, ohne da jetzt Namen nennen zu wollen, so Fixies sozusagen, beziehungsweise Single Speeds vielmehr, mit so einem kleinen Akku, die leichtesten E-Bikes der Welt sind und wie sie dann alle genannt werden. Da muss man einfach ein bisschen aufpassen, was man da für sein Geld bekommt. Da wird dann oft geworben, dass man irgendwie auch so unter 1.000 Euro teilweise noch bleiben kann, für ein E-Bike, was ja wirklich dann sehr günstig ist. Aber da muss man einfach gucken, was man braucht. Also dann hat man letztendlich ein wirklich sehr, sehr günstig zusammengeschweißtes Aluminiumrad, das in erster Linie mit den günstigsten Komponenten, die man auf dem Markt finden kann, meistens No-Name, meistens aus China, ohne da jetzt zu sagen, dass China schlecht ist, weil alles kommt mittlerweile aus China. Aber da sind dann doch erhebliche Qualitätsunterschiede zu merken. Und da würde ich tatsächlich gucken, was sind die Anforderungen, die ich habe. Gerade wenn ich jetzt zum Beispiel mir mal vorstelle, ich bin beispielsweise Vater, wohne im Vorort von einer Stadt oder so und habe 5 bis 10 Kilometer zu überwinden, ab und zu mal noch einen Anhänger dran, vielleicht mit Kindern oder muss auch mal noch den einen oder anderen Hügel schaffen, dann würde ich mir das echt gut überlegen, ob ich mir sowas dann zulege, weil auch wenn es das leichteste E-Bike der Welt ist, macht man damit halt keine großen Sprünge, wenn man sich vielleicht noch 30 Kilo hinten dran hängt und dann mal auf dem Weg zur Arbeit oder zur Kita noch einen Berg überwinden muss. Das schaffen die einfach nicht. Dafür sind sie nicht ausgelegt. Gerade wie gesagt, die Nabenmotoren versagen da ganz, ganz schnell, wenn es an den Berg geht. Ich habe selbst diese Erfahrung jetzt leider so ein bisschen machen müssen und ärgere mich da zwar auf einem hohen Niveau, aber ärgere mich da so ein bisschen über mich selbst. Das ist nämlich jetzt nochmal, wie gesagt, das Thema Nabenmotor. Also Nabenmotor, für alle, die jetzt vielleicht nicht so ganz vom Fach sind, ist ein Motor, der praktisch nicht, also kein Mittelmotor, der praktisch an den Pedalen ist, sondern ein Nabenmotor, der hinten das Hinterrad antreibt. Und die sind zwar grundsätzlich sehr effizient, aber haben vor allem, wenn es eben bergauf geht, einfach Probleme in der Leistung. Also das Drehmoment fehlt da sehr. Ich zum Beispiel habe jetzt einen Nabenmotor, der eigentlich, also nicht nur eigentlich, der ist sehr, sehr hochwertig, also einer der besten am Markt. Und trotzdem, ich habe den jetzt in meinem Lastenrad verbaut. Ich fahre einen Bullet, kenne vielleicht der ein oder andere, der sich mit dem Thema schon mal beschäftigt hat, und habe da aber immer wieder Probleme. Wir haben jetzt ungefähr 300 Höhenmeter, die ich halt überwinden muss, wenn ich in die Stadt fahre oder wieder zurück. Und merke einfach, wie ich wirklich in der höchsten Stufe, und ich würde mich jetzt nicht als unfit bezeichnen, aber doch einfach sehr deutlich ins Schwitzen komme. Und das ist dann so das, wo ich sage, da würde jetzt ein normal klingt jetzt so blöd, aber ich sage jetzt mal ein durchschnittlich fitter Mensch auf dem Fahrrad einfach schon schnell das Handtuch schmeißen und sich dreimal überlegen, ob er das Rad nimmt oder sie oder eben nicht. Ich habe das zum Beispiel, das Lastenrad eigentlich gekauft, damit Sina das auch nutzen kann mit den Kindern. Sie schafft es zum Beispiel nicht, den Berg hier hochzufahren oder halt nur unter extremer Anstrengung, sodass es einfach im Alltag keine Erleichterung ist. Deswegen, da bin ich tatsächlich noch ein bisschen überlegen, ob ich eventuell wieder das Ganze nochmal ein bisschen Umbau, aber das würde jetzt zu weit führen. Deswegen da einfach ein bisschen drauf achten. Die Mittelmotoren sind da meiner Meinung nach momentan das Mittel der Wahl für mindestens 90% der Fälle. Auch sicherheitsmäßig ist es eine sehr gute Sache, weil der schwerste Punkt vom Fahrrad, also vom E-Bike sozusagen, einfach zentral gelegt ist. Und gerade wenn man in der Kurve fährt oder so, kann es bei so einem Narbenmotor im Hinterrad einfach manchmal auch ein bisschen gefährlich werden, wenn man nicht allzu erfahren ist. Deswegen Mittelmotoren für mich einfach das Mittel der Wahl. Achtet vor allem auch drauf, dass der Akku groß genug dimensioniert ist, weil es bringt euch der beste Motor nichts, wenn der Akku einfach eigentlich zu klein ist. Da sollte man mal mindestens 500 Wattstunden haben. Alles, was drunter ist, muss man einfach damit rechnen, dass du, gerade wenn es vielleicht mal hier und da noch ein Bergchen hochgeht, nach 30, 40 Kilometer das Ganze beendet ist. Und vor allem, wenn es ein bisschen kühler ist, noch viel schneller. Deswegen, also da würde ich ein bisschen drauf achten. Ansonsten, wo ihr natürlich, wo man einfach nicht so sagen muss, dass man da jetzt ultra viel Geld ausgibt, was einfach auch sehr, sehr teuer wird, sehr schnell, ist dann einfach ab einem gewissen Punkt das Gewicht. Das heißt, gerade so Gangschaltungen, Laufräder, generell Anbauteile, die sind qualitativ meistens genauso gut wie, ich sage jetzt mal, die teureren Komponenten. Gerade jetzt als Beispiel, wenn man jetzt so eine normale Shimano-Schaltung sich anguckt, die an vielen Fahrrädern, Mountainbikes, wie auch immer verbaut sind, da hat man die gleiche Qualität, auch wenn man mehr Geld ausgibt. Und es ist dann einfach vielleicht 300-400 Gramm leichter, wenn es hochkommt. Und da ist dann die Frage, wie gesagt, braucht man das wirklich an einem E-Bike oder an einem Familienrad oder einem Trekkingrad? Im Zweifel nie. Und deswegen, da kann man dann ruhig Abstriche machen. Deswegen würde ich auch sagen, dass E-Bikes, ich sage jetzt mal ab 3.500-4.000 Euro, alles, was dann da drüber liegt, für die wenigsten Sinn machen. Also ich spreche jetzt wirklich nicht vom Rennrad- oder Mountainbike-Bereich, sondern wirklich so im Alltag. Da ist es dann einfach, da spielt es dann keine Rolle mehr. Und macht niemanden schneller oder glücklicher, sagen wir es mal so. Außer man hat jetzt einen riesen Fetisch für Fahrräder, so wie ich das habe. Aber grundsätzlich würde ich diese Prognose wagen. Bei Lastenrädern grundsätzlich würde ich ebenfalls tatsächlich für die meisten dazu tendieren, einen Mittelmotor zu wählen. Achtet auch darauf, dass das Lastenrad etwas gefedert ist. Das ist zum Beispiel das Bullet gar nicht. Das ist also wirklich sehr, sehr hart, wenn man das fährt. Deswegen, ich werde auch ganz oft gefragt, welches Lastenrad fährst du denn? Würdest du das uns empfehlen? Und da würde ich ganz klar sagen, den meisten Leuten würde ich das nicht empfehlen, weil das, wie gesagt, ist ein Aluminiumrahmen ohne irgendeine Form der Dämpfung, also ohne Federgabel, ohne Dämpfer hinten. Und das ist einfach sehr, sehr hart zu fahren zum einen, aber auch für die Mitfahrenden, also die Kinder in dem Fall, ist es relativ hart und wenig komfortabel. Da würde ich dann wirklich eher zu den größeren Lastenradanbietern, Riese und Müller zum Beispiel, die haben da ein paar ganz gute Räder im Sortiment, die preis-leistungstechnisch auch sinnvoller sind und ihr am Ende mindestens genauso viel im Alltag davon habt. Wovon ich tatsächlich eher abraten würde, kommt natürlich auch ein bisschen auf den Einsatzzweck an, aber oft sieht man ja, ich finde mittlerweile gar nicht mehr so oft, aber man sieht sie trotzdem noch häufiger, viele Dreiradlösungen, also dass man praktisch vorne zwei Räder hat, hinten eins. Da würde ich einfach echt mir ganz genau überlegen, ob das für dich die richtige Lösung ist, weil die sind im Fahren einfach wirklich ganz, ganz anders wie ein normales Fahrrad. Das hat einfach einen ganz anderen Wendekreis. Man ist natürlich von Haus aus viel breiter, Das heißt, im Alltag, gerade in der Stadt und so, führt es einfach zu ziemlich vielen Einschränkungen. Und ich würde behaupten, wenn man jetzt nicht wirklich mindestens 4 Kinder transportieren muss, zusammen, regelmäßig, ist es für die wenigsten die beste Lösung. Da würde ich dann wirklich eher zu so einer Langversion, die etwas schmaler ist, mit einem kleinen Rad vorne beispielsweise greifen. Das reicht in der Breite für 2 Kinder immer, oft auch für 3 Kinder noch, also gerade kleinere Kinder, würde ich dann echt bevorzugen. Ja, definitiv. Genau, also Lastenrad auf jeden Fall auch eine Sache, die im Alltag sinnvoll sein kann, wobei ich da auch das ein bisschen relativieren muss, weil für viele einfach es auch ausreichend ist, das muss man auch ganz ehrlich sagen, einen ganz normalen Anhänger zu benutzen. Auch das Thema Anhänger hat, finde ich, viele Facetten und auch da bekomme ich unglaublich viele Fragen dazu. Da möchte ich erstmal so unsere Situation kurz skizzieren, damit da jeder eine Vorstellung hat. Also, wir haben mehrere Fahrradanhänger für Kinder. Zum einen habe ich den Single Trailer von Tout-Terrain. Das ist wirklich ein reiner Mountainbike-Anhänger für Kinder. Da kann auch nur ein Kind drin sitzen. Und ja, wenn da ein Kind drin sitzt, auch nicht mehr wirklich viel an Gepäck. Und es hat entsprechend aber nur ein Rad hinten dran. Und deswegen auch Single Trail und ist gefedert mit einem wirklich sehr, sehr guten Federbein. Dementsprechend, das ist wirklich wie eine Sänfte, da hinten drin zu sitzen. Also ich habe Rosa da mitgenommen, seit sie ungefähr 3,5-4 Monate alt ist. Sie hat es immer geliebt, bis heute. Sitzt sie da unglaublich gerne drin, fährt auch lange Touren mit mir, mittlerweile jetzt nicht mehr so, weil es jetzt zu langweilig wird, aber gerade im Babyalter oder auch im Kleinstkindalter waren wir damit unendlich lange Touren, also 3-4 Stunden teilweise unterwegs und sie hat das wirklich sehr gefeiert. Also das ist auf jeden Fall ein Anhänger, den ich wärmstens empfehlen kann, allen, die sich mit Kindern mit dem Fahrrad sportlich betätigen wollen. Also gerade so kleinere Kinder, ich sag mal so sie können theoretisch bis 6 Jahre ungefähr drin sitzen, je nach Körpergröße. Aber ich sag mal so bis 3-4 Jahre macht es richtig Sinn, weil sie dann eben einfach noch nicht so ungeduldig sind. Klar kann man dann mit Tablet und so bespaßen, aber das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Aber das ist für mich, und ich kenne, glaube ich, ganz gut den Markt, was diese Anhänger angeht, die mit Abstand beste Lösung. Das ist einfach so. Es geht nichts über Komfort bei diesem Teil. Das ist fürs Kind perfekt. Das ist aber auch für den Fahrer oder die Fahrerin perfekt, weil man wirklich einfach kaum merkt, dass man Anhänger hinten dran hat. Die Breite ist genauso breit, beziehungsweise ein bisschen schmaler als der Lenker vom Fahrrad vorne. Das heißt, egal wo man durchfährt, man kann sich darauf verlassen, okay, wenn ich da jetzt durchpasse, dann passt hinten mein Anhänger auch durch. Und das ist einfach, man denkt dadurch viel weniger dran, dass man einen Anhänger hat. Klar ist es ein bisschen schwerer mit Kind hinten dran, aber rein vom Fahrerischen her merkt man es kaum. Der wird an der Sattelstütze befestigt und ist dementsprechend auch sehr, sehr flexibel einsetzbar, eigentlich nahezu jedem Rad. Diese Adapter kosten wirklich auch nicht die Welt im Vergleich zu diesen zu den Adaptern, die man für die anderen Anhänger so braucht, wo ich gleich noch drauf zu sprechen komme. Und deswegen, also für alle, die sportliche Touren unternehmen wollen, sowohl am Rennrad, Gravelrad, aber auch am Mountainbike, ist der Single Trailer für mich wirklich eine absolute Empfehlung, die ich von Herzen geben kann, wo ich viele tausend Kilometer mit Rosa unterwegs gewesen bin bisher und der immer sehr, sehr gute Dienste geleistet hat. Nicht so gute Dienste geleistet, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Das wird vielleicht den einen oder anderen ein bisschen überraschen. Ist aber tatsächlich der Thule. Wir haben den Chariot Sport 2, also für zwei mitfahrende Kinder. Haben mittlerweile den zweiten davon auch tatsächlich schon. Hat aber einen anderen Grund. Und zwar hat sie immer einen über den Haufen gefahren mit dem Auto, weil sie einfach ihn nicht gesehen hat und ihn in die Wand gedrückt hat. Dann war er kaputt, aber da konnte der Thule nichts dafür. Da haben wir uns einen zweiten dann gekauft. Und der wiederum ist, finde ich, natürlich ultra flexibel einsetzbar. Das heißt, ihr könnt ihn halt zum Laufen benutzen, ihr könnt ihn als Kinderwagenersatz benutzen, ihr könnt ihn zum Fahrradfahren benutzen. Also der ist wirklich ultra flexibel einsetzbar, hat massig Platz für alles. Überall ist noch eine Tasche. Man kann da, die Kinder sitzen da komfortabel drin, sie sitzen sicher drin. Sie haben ja, einfach Platz auch, um Zeug mitzunehmen, Essen, Trinken an der Seite. Also ist echt sehr, sehr gut, auch komfortabel, weil man eine Liegeposition einrichten kann fürs Kind. Das ist, gibt es überhaupt nichts zu meckern. Und ich benutze ihn rein funktionell gesehen wirklich auch sehr, sehr viel. Wir sind jeden Tag mit dem eine Stunde ungefähr beim Gassi unterwegs. Ich habe ihn regelmäßig auch am Fahrrad dran. Aber genau da ist für mich dann einfach ein bisschen die Problematik, ist nämlich für mich einfach die Verarbeitungsqualität. Die Komponenten sind einfach nicht besonders gut. Das muss ich ganz klar so sagen. Vor allem die Laufräder sind für mich eine Katastrophe, wenn man den wirklich richtig benutzen möchte. Ich habe, glaube ich, mittlerweile 3 oder 4 Sätze Laufräder nachkaufen müssen für den Thule, weil immer wieder die Speichen brechen, weil sie immer wieder einfach nicht mehr zentriert sind. Das ist, die kann ich zwar bis zu einem gewissen Punkt noch nachzentrieren, aber das überfordert dann natürlich auch die meisten Menschen, ohne jetzt riesen Know-how dazu zu haben. Und dann brechen, wie gesagt, die Speichen. Und das ist für mich einfach nicht die Qualität, die ich von so einem teuren Produkt, und das ist der Thule ja definitiv, erwarten würde. Ich habe da auch mal länger mit tatsächlich Experten gesprochen, die sich beruflich mit dem Thema Fahrradanhänger auseinandersetzen. Und da hat man mir eben auch gesagt, die Technik, die halt jetzt in dem zweifachen Thule, also für 2 Kinder drin ist, ist letztendlich mehr oder weniger die gleiche wie bei dem Chariot 1, also bei dem für ein mitfahrendes Kind. Und deswegen da für mich ganz klar die Empfehlung, wenn ihr nur ein Kind oder wenn ihr im Normalfall nur ein Kind transportiert und einen Alltagsanhänger wollt, dann kauft euch einen, der auch dann wirklich nur für ein Kind da ist, und geht nicht den Kompromiss ein und sagt, ah ja, vielleicht habe ich in 5 Jahren mal 2 Kinder und vielleicht brauche ich dann ja mal den Platz und dann kaufe ich doch lieber den für 2. Macht das nicht. Wirklich, das ist eine ganz, ganz dringende Empfehlung. Die Technik, wie gesagt, ist nicht dafür ausgelegt, einfach 2 Kinder mit entsprechendem Gewicht und noch Gepäck auch dann zu transportieren, ohne dass es Schaden trägt. Und gleichzeitig habt ihr hinten auch einfach ein Riesengewicht einfach am Fahrrad hängen. Das ist mit einem E-Bike vielleicht noch besser zu verkraften, aber wenn ihr mit einem normalen Fahrrad den ziehen wollt, dann braucht ihr echt einfach ziemlich viel Kraft, und dann macht es dann relativ schnell auch keinen Spaß mehr, weil der eben auch sehr, sehr breit einfach ist und dementsprechend auch breiter ist als euer Fahrrad. Ihr müsst also immer gucken, wenn ihr irgendwo durchfahrt, passt das jetzt auch noch richtig und so. Ihr habt einfach letztendlich einen Fallschirm sozusagen hinten am Rad hängen, durch den Wind, der einfach in den Thule reingeht und diese riesen Angriffsfläche, die der bietet, also nicht nur der Thule, generell jedes Zweifachmodell. Da sollte sich das, wie gesagt, schon lohnen. Also wenn ihr 2 kleine Kinder habt, die regelmäßig da mitfahren, klar, kommt man nicht drum rum, so wie jetzt in unserem Fall. Aber wenn es zu vermeiden ist, dann vermeidet es. Das kann ich euch wirklich nur empfehlen. Genau. Was ich dazu noch sagen möchte, im Alltag, das um jetzt nochmal Thema Lastenrad und normales Fahrrad mit Anhänger abzugreifen, ihr seid preislich gesehen mit einem normalen Rad und einem Anhänger wahrscheinlich wesentlich günstiger als mit einem Lastenrad, das muss man ganz ehrlich so sagen. Zum einen, weil man die Anhänger gut gebraucht bekommt, auch wenn sie da nicht besonders günstig sind, das muss man auch sagen, die bleiben also relativ wertstabil. Das ist natürlich aber wiederum auch ein Vorteil, wenn man ihn irgendwann dann selbst wieder verkauft. Aber ihr seid trotzdem am Ende günstiger und halt auch einfach flexibler. Das heißt, ein Lastenrad zu fahren ist einfach was anderes als ein normales Fahrrad zu fahren. Das muss man ganz ehrlich so sagen. Und in den meisten Fällen würde ich sagen, reicht ein Anhänger einfach aus. Zum einen, weil es halt einfach im Alltag praktischer sein kann, wenn man die schnell mal abkoppeln kann, sagen kann, hey, ich fahre jetzt mal nur schnell noch zur Apotheke oder so und muss dann nicht das Riesenteil mitnehmen. Deswegen würde ich den meisten Familien wahrscheinlich dazu raten, eher diese Lösung zu bevorzugen. Und dann kann auch zum Beispiel mal der eine mit dem, also die Lastenräder sind zwar grundsätzlich meistens so gebaut, dass man sie in einem sehr großen Körpergrößenbereich sozusagen einsetzen kann. Aber oft ist es dann zum Beispiel, Sina zum Beispiel würde sich das nicht zutrauen, mit 2 Kindern vorne drin im Lastenrad zu fahren, weil sie einfach nicht das Gefühl hat, es halten zu können. Und ich glaube, so geht es wahrscheinlich dann vielen Frauen. Das ist zum Beispiel bei einem Anhänger ganz deutlich einfacher, weil man wirklich nur sein Fahrrad letztendlich vorne halten muss und das Gewicht sozusagen einen ganz anderen Schwerpunkt hat, wenn es hinten an der Kupplung befestigt ist. Das heißt, das ist für mich in den meisten Fällen tatsächlich die einfachere Lösung und empfehle ich auch den meisten so. Was ich nicht empfehlen würde, ist der Single Trailer, den ich eben schon mal angesprochen habe. Sich zu denken, ach ja, das ist ja eigentlich der komfortabelste Anhänger, dann nehme ich den doch und mache damit hier meinen kompletten Alltag. Das ist relativ unrealistisch, muss man ehrlich sagen, aus zwei Gründen. Grund eins, ihr habt wirklich ein Rad hinten sozusagen. Das heißt, es ist, wenn ihr da jetzt immer wieder absteigt und dann an der Ampel steht und dann beim Supermarkt mal schnell halten wollt und dann dein Kind noch hinten drin sitzen habt, relativ umständlich dann einfach, dann muss man den Ständer wieder irgendwie rausfriemeln. Dafür ist der einfach nicht gemacht. Der ist gemacht, um zu fahren, um lange Touren zu fahren und in erster Linie in dem Anhänger sitzen zu bleiben. Das kann ich tatsächlich so für den Alltag nicht unbedingt empfehlen. Da gibt es einfach deutlich, deutlich bessere Modelle, die im Alltag viel mehr Sinn ergeben. Ja. Ja, tut euch den Gefallen, wenn ihr mit Anhänger regelmäßig fahren wollt, und ich meine damit jetzt nicht mal kurz am Sonntag irgendwie 10 Kilometer oder so, sondern wirklich irgendwie im Alltag bei Wind und Wetter, wie auch immer, viel fahrt, dann überlegt euch wirklich ein Fahrrad mit Motor. Das ist, glaube ich, hallo, jetzt wirst du überrascht. Ich mache einen Podcast.
Warum?
Alleine. Ja, weil du keine Zeit hast
für mich. Ich habe gerade auf Instagram sogar nach Themen gefragt.
Brauchst du nicht.
Über was sprichst du?
Ich mache gerade Fahrradberatung für Familien.
Ach komm.
Das ist richtig gut. Richtig gut.
Das interessiert doch niemanden.
Das interessiert richtig viele Leute, du wirst es schon sehen.
Ach du Jemini.
Ich habe schon fast eine halbe Stunde. Das wirst du dir niemals anhören, das weiß ich. Gell, weil das langweilt dich jetzt schon.
Es tut mir leid.
Hört eh niemand mehr, die haben alle schon abgeschaltet. So. Die Themenvorschläge gibt es dann für nächste Woche. Okay? So, hallo. Gibt es noch eine Insta-Story? Schön. Jetzt wurde ich total aus dem Konzept gerissen hier. Also, nächste Woche gibt es wieder eine normale Folge mit uns natürlich. Aber heute müsst ihr jetzt noch kurz mit mir vorlieb nehmen. Und ich möchte noch den Gedanken zu Ende bringen, den ich jetzt völlig verloren habe wegen der Frau. Also, ich würde da wirklich dazu tendieren, auch wenn ich persönlich kein Riesenfreund davon bin. Aber man muss einfach der Wahrheit ins Auge blicken. Mittlerweile machen E-Bikes total viel Sinn für ganz, ganz viele Menschen, muss ich sagen, weil es einfach ein wirklicher Ersatz ist für das Auto. Und vor allem nicht aus dem Grund, dass die meisten Menschen es nicht mehr schaffen, ein normales Rad zu treten, aber für die meisten Menschen ist es einfach eine sportliche Herausforderung, mit einem normalen Fahrrad unterwegs zu sein. Und meiner Meinung nach muss es das nicht immer sein. Das kann es sein, aber es reicht letztendlich die Bewegung, die man hat. Man muss da nicht irgendwie ins Schwitzen kommen und die meisten wollen das auch nicht. Oder für viele ist es dann auch ein Grund, warum sie es nicht tun, zum Beispiel zur Arbeit zu fahren mit dem Fahrrad. Und deswegen ist es für mich eine sehr, sehr positive Entwicklung, dass einfach das E-Bike mittlerweile viel, viel massenkompatibler geworden ist. Genau. Was ich da noch dazu sagen möchte, wenn ihr die Möglichkeit habt, da geht es jetzt so ein bisschen ums Thema Pflege und Wartung vom Fahrrad. Wenn ihr die Möglichkeit habt und überlegt, jetzt ein neues Fahrrad zu kaufen, versucht, ein Fahrrad tatsächlich zu nehmen, wenn ihr die Auswahl habt und das entsprechende Budget dafür, ein Rad zu nehmen mit Riemenantrieb, also das praktisch nicht eine Kettenschaltung hat, sondern einen Riemen und entsprechend eine Nabenschaltung meistens hinten im Hinterrad. Das ist einfach die viel, viel Pflege. Also man muss einfach das viel weniger pflegen, hat viel länger davon was und vor allem ein Rad, das immer gleich funktioniert. Da kann nichts passieren irgendwie, da kann keine Kette runterspringen oder ja, man kann einfach nichts falsch machen. Und das ist für viele, die im Alltag einfach ihr Fahrrad sich draufsetzen und losfahren wollen, eine sehr, sehr gute Sache. Und man sorgt dafür, dass man länger Spaß hat mit seinem Fahrrad. Ich habe es nämlich leider schon ganz oft gesehen oder ich höre es leider auch ständig, das tut mir weh in meinen Ohren, wenn Menschen mit quietschenden Ketten durch die Gegend fahren, weil sie es einfach gar nicht wissen oder einfach zu faul sind oder keine Lust haben oder wie auch immer, ihr Fahrrad einfach ein bisschen zu pflegen. Und das reicht ja meistens schon, wenn man irgendwie lange im Regen unterwegs war oder so, die Kette einmal sauber zu machen und neu zu ölen. Das ist einfach unabdingbar. Und wenn man das nicht macht, dann macht Fahrradfahren auch wirklich schnell dann keinen Spaß mehr. Deswegen Riemenantrieb für mich, für den Alltag, absolutes Nonplusultra. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, dann fahrt zumindest mal Probe oder kauft euch ein Rad mit so einem Antrieb. Genau. Zum Thema Rad kaufen möchte ich noch abschließend was sagen. Und zwar einfach, die meisten wissen es wahrscheinlich, aber auch da nochmal sensibilisieren dafür. Es gibt unzählige Anbieter mittlerweile für Leasing-Angebote. Das war früher noch ein bisschen attraktiver, als es jetzt ist, aber trotzdem ist es für viele Arbeitnehmer und auch Selbstständige teilweise, aber vor allem für Arbeitnehmer wirklich sinnvoll, sich ein Fahrrad zu leasen, auch wenn Leasing irgendwie immer so ein bisschen so unseriös klingt, finde ich, aber es ist einfach, macht das total Sinn, weil ihr letztendlich einfach von eurem Bruttogehalt das bezahlt und entsprechend weniger Geld versteuert und dadurch wirklich große steuerliche Vorteile habt. Und am Ende des am Ende der 3 Jahre, die meistens so ein Leasing funktioniert, für einen relativ geringen Restwert, im Moment sind das meistens so 15% ungefähr vom Ursprungspreis, ihr das Rad dann einfach zu euch übernehmen könnt. Und das ist, da spart ihr in den meisten Fällen, ich sag mal, zwischen 25% und 40% erfahrungsgemäß. Und das macht wirklich Sinn, da auch ein teureres Rad dann zu leasen, statt vielleicht ein günstigeres Rad zu kaufen und dementsprechend da diese steuerlichen Vorteile für sich zu nutzen. Wenn das euer Arbeitgeber nicht anbieten sollte, dann sprecht's an. Meine Mutter zum Beispiel, weiß ich noch, die arbeitet in einer sehr, sehr großen Firma in der Versicherungsbranche. Das war gerade so der Start, als das so angefangen hat. Und da habe ich zu ihr gesagt, mach das doch. Sie wollte sich damals auch ein Fahrrad kaufen. Spricht es doch mal an, versucht es doch, dass das bei euch auch angeboten wird. Und die waren total offen dafür und haben dann auch gesagt, okay, das machen wir, finden wir total cool. Und dann war sie die erste in ihrem Konzern, die ein Fahrrad leasen konnte. Und für sie war das zum Beispiel total cool. Sie hat dann nach 3 Jahren das einfach übernehmen können, fährt es jetzt immer noch, hätte es aber natürlich auch dann für viel mehr Geld nochmal verkaufen können und sich ein neues Rad leasen können. Das ist gerade eben für höherpreisige Räder, und da fehlt mittlerweile wirklich nahezu alles drunter, egal ob das E-Bikes sind, ob das Lastenräder sind, das können aber natürlich auch Rennräder oder Gravelräder sein, wenn ihr sagt, ihr wollt eigentlich eher ein bisschen sportlicher unterwegs sein und das ab und zu mal nur für den Alltag benutzen. Das spielt eigentlich echt keine Rolle. Das prüft auch niemand nach, oder es spielt auch, also es ist einfach egal. Und das Rad kann genauso in der Freizeit bewegt werden wie eben auf dem Arbeitsweg. Das heißt, da würde ich euch wirklich empfehlen, braucht ihr gar keinen Namen nennen, wenn ihr nach Fahrradleasing sucht, werdet ihr sehr, sehr viele Anbieter finden. Und da kann das einfach auch im Vergleich zu einer, also ein Fahrrad finanzieren zum Beispiel, das würde ich nie machen. Das bringt gar nichts, da ist Leasing immer die sinnvollere Variante, oder halt dann eben kaufen. Entschuldigung, genau. Das wollte ich euch einfach mal als Überblick geben zum Thema Fahrrad. Ich finde das grundsätzlich, also um da nochmal Joyce kurz ins Spiel zu bringen, sie konnte, als sie zu uns gekommen ist, gar kein Fahrrad fahren. Und hat das dann, ich habe es ihr beigebracht so ein bisschen, und sie hat dann einfach auch sehr viel geübt und fährt mittlerweile jeden Tag zur Arbeit, weil sie einfach kein Führerschein hat, der anerkannt ist in Deutschland, und fährt jeden Tag fast 20 Kilometer tatsächlich hin und zurück insgesamt mit ihrem E-Bike zur Arbeit. Das macht sie bei Wind und Wetter. Das ist, sie sagt selbst, dass sie das halt unglaublich fit hält. Und es ist eine Überwindung am Anfang, aber wie bei so vielen Sachen, wenn man da sich dran gewöhnt hat und das einfach eine Routine ist und es selbstverständlich ist, dann kann man echt in vielen Fällen das Auto vermeiden. Und meiner Meinung nach ist das der Weg, wie man in der Mobilität einfach so viel mehr bewirken kann als diese ganze Elektroauto und was auch immer die Geschichten mittlerweile sind. Gerade im eher ländlichen Bereich führt da, wie gesagt, meiner Meinung nach oft kein Weg an einem E-Bike vorbei, weil einfach der öffentliche Personennahverkehr nicht entsprechend vorbereitet ist für das, was man im Alltag braucht. Und da kann das für mich ein Autoersatz, zumindest, ich sage jetzt mal, ein Zweitwagenersatz ist, wenn das zum Beispiel ein Thema ist. So ist es jetzt auch bei uns so, dass wir sagen, okay, wir haben ein Auto, das brauchen wir auch, aber wir brauchen zum Beispiel jetzt kein zweites Auto, weil wenn was anfällt, dann machen wir das, oder mache ich das, um ehrlich zu sein, meistens, dann mit dem Fahrrad, und da ist mir dann auch das Wetter egal. Das kann, ist manchmal so ein bisschen, muss man sich mit dem Gedanken dann noch anfreunden, Aber ich kann nur dafür werben, macht Spaß, hält fit und ist gesund. Oh, das war jetzt aber ganz pathetisch, dieser Abschluss. Naja, ich hoffe, das hat euch ein bisschen was gebracht. Und vielleicht ist der ein oder andere eben vor der Entscheidung, was kaufe ich mir, wo kann ich sparen, wie entscheide ich mich am besten für irgendwie eine Fahrradlösung für die Familie. Und wenn ihr da direkte Fragen habt oder so ganz individuelle Sachen wissen wollt, schreibt mir gerne auch bei Instagram der_schnueffi. Und da freue ich mich, euch jederzeit auch mal irgendwie beraten zu können. Wie gesagt, ich habe da keinen professionellen Anspruch, will euch auch nichts verkaufen, aber würde behaupten, dass ich einen ganz guten Überblick so über den Markt habe. Ja, so, nächste Woche gibt's wie gesagt eure Themen, die euch dann wirklich interessieren. Wer es bis hierhin geschafft hat, vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch einen schönen Tag und bleibt fit und auf dem Rad.